Bevor es mit der neuen Folge losgeht, ein kurzer Werbeblock. Mein Partner für die heutige Folge ist Pliant. Pliant ist eine intelligente Kreditkartenlösung für Unternehmen. Mithilfe einer App könnt ihr euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Kreditkarte zur Verfügung stellen. Ihr könnt jeweils die Kostenlimits hinterlegen, die Ausgaben zentral verfolgen und verwalten. Mithilfe einer Schnittstelle könnt ihr den Service direkt in eure Finanztools integrieren. Der Service ist monatlich kündbar und im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen handelt es sich hierbei um eine echte Visa-Kreditkarte. Das heißt, Vertrauen und Akzeptanz sind hier wirklich sehr, sehr gut. Weitere Vorteile sind zum Beispiel der Cashback und mit dem Gutscheincode MT wie Marketing Transformation erhaltet ihr in den ersten 2 Monaten 50% zusätzliche Cashback-Vorteile, also statt 1% 1,5%. Bitte schaut einfach nochmal vorbei unter getpliant.com/MT, dort erfahrt ihr dann deutlich mehr. Das war's mit der Werbung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Stefan Wolk von Fielmann. Moin, Stefan.
Moin. Freut mich, bei dir zu sein.
Ja, guck mal, freuen wir uns beide. Du bist Direktor E-Commerce, aber auch ein Kind des digitalen Marketings. Ich freue mich auf das Gespräch heute mit dir. Wir kennen schon ein bisschen länger.
Tatsächlich schon eine ganze Weile, ne?
Wahnsinn, ne? Dabei sind wir noch so jung. Und wir wollen heute drüber sprechen, wie die digitale Transformation von einem omnipräsenten Stationärhändler, in der Vergangenheit omnipräsent ja fast nur stationär, zu einem Omnichannel-Händler und einer Omnichannel-Marke sich gestaltet hat. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, was ist auch inhaltlich, aber bitte stell dich doch kurz selbst vor, lieber Stefan.
Ja, super. Erstmal freue ich mich, Erik, dass du mich nicht ein Urgestein genannt hast, aber das hätte ich sonst nämlich direkt 1:1 zurückgespielt. Das habe ich jetzt öfter schon mal so gehört. Also ein Kind der Digitalisierung finde ich cool. Tatsächlich, ja, beschäftige ich mich seit über 20 Jahren eigentlich mit Digitalthemen. Habe auch mal BWL studiert und aber relativ schnell schon angefangen, auch nebenbei Online-Marketing-Themen für mich zu entdecken. Auch mal gegründet schon im Studium. Habe dann lange im E-Commerce bei Otto, in der Otto-Gruppe gearbeitet, durfte da viele tolle Sachen machen. Unter anderem auch ein Startup im Social-Commerce-Bereich gründen. Habe auch Freelance schon ausprobiert. Selbst dann nochmal gegründet im Surf-Bereich was. Und bin jetzt seit knapp 9 Jahren, wie du es gerade gesagt hast, bei einem sehr traditionellen Unternehmen, bei Fielmann, kann voller Stolz sagen, dass ich hier in den letzten 9 Jahren tatsächlich, jetzt sind es also am 1. Juni, waren es 9 Jahre, in den letzten 9 Jahren hier das Thema digital stark mit vorantreiben durfte und dabei geholfen habe, für unsere Kunden coolere, neue Sachen anzubieten und ein Stück weit das Unternehmen auch mit zu transformieren. Da sind wir mittendrin und ich bin jetzt seit 2020 Director E-Commerce. Das heißt, wir haben in 2020 das Thema nicht angefangen mit E-Commerce, können wir gleich mal dazu sprechen, du hast ja gerade gesagt, ne? So sehr traditionell vorher, aber wir haben schon ein bisschen länger E-Commerce angefangen, aber seit 2020 haben wir es halt in einen separaten Bereich gepackt, weil wir gesagt haben, das ist als Vertriebskanal groß genug und wir haben eine Vision, dass wir glauben, dass wir hier dem auch einen eigenen Platz geben. Seitdem baue ich ein Team auf, arbeite mit sehr, sehr vielen Leuten auch Unternehmen zusammen. Ne, so Transformation ist ja immer ein recht breites Steckenpferd. Hier das Team recht jung noch, viele Leute, die aus der Branche kommen, aber auch, da bin ich mal ganz stolz drauf, auch tatsächlich so ein gewisser Anteil, so 10-20% der Leute haben auch einen direkten Optik-Background, das heißt, die sind auch Optiker, was natürlich dann in so einem Business super spannend ist, ne? Wenn du richtig Leute hast, die vorher physisch Brillen noch verkauft haben, das hilft uns massiv in unserem Daily-Business und ich habe ein tolles Team, freue mich total, dass auch hier weiter groß machen zu dürfen und lass uns gerne ein bisschen darüber sprechen, über die Optik und was uns alles so bewegt.
Sehr gerne. Also allein das Geschäftsfeld, in dem ihr tätig seid und die Geschäftsfelder, in die ihr jetzt reingeht oder schon reingegangen seid, allein das würde schon mal einen Podcast ausfüllen. Aber ich glaube, man muss die für diejenigen, die vielleicht schon im Grunde schon mit Fielmann geboren sind, Fielmann war ja nicht immer da, Fielmann ist ja eigentlich im Grunde eine deutsche Handels-, Marken- und ja auch eine Produkt-Erfolgsgeschichte. Mhm. Also ich glaube, vielmehr war ja der Erste, der so diese wirkliche Vertikalisierung so richtig vorangetrieben hat. Magst du uns kurz nochmal so die Rahmen, Zahlen, Daten, Fakten oben Vielmann aufzeichnen, nur damit wir nochmal so die Dimension durchholen, in der ihr euch eigentlich bewegt.
Okay, ja gerne. Also du hast gerade schon so ein paar Sachen gesagt, die absolut zutreffend sind, wobei die originäre DNA tatsächlich sogar noch einfacher und vielleicht noch so ein bisschen noch epischer eigentlich ist. Vielmann ist tatsächlich so ein bisschen der disruptive Optiker im deutschsprachigen Raum vor ziemlich genau 50 Jahren. Wir haben gerade 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Also als Günther Vielmann vor 50 Jahren seinen ersten Laden aufgemacht hat, hat er eine recht simple Idee. Heute sagen wir so ein bisschen Centralized Marketing oder Centralized Customer Centralizing dazu, ne, so einen schönen Marketing-Neudeutsch, hat man sagt, der Kunde bist du, ist eigentlich das simpelste und einfachste Instrument, das ich machen kann. Das heißt, ich gucke, dass ich alles in allem, was ich tue, meinem Kunden so, so gut bediene, dass der mega happy rausgeht und das allen erzählt. So, also Maus-zu-Maus-Marketing, ne, so kann man sagen. Mhm. Und er hatte eine grandiose Idee damals, und zwar war es vor 50 Jahren so, dass die Leute von der Krankenkasse einmal alle zwei Jahre eine neue Brille gekriegt haben. Und diese Brillenmodelle, die waren halt von den Krankenkassen quasi vorgegeben. Da gab es so eine Handvoll Modelle, ich glaube 7, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und er hat gesagt, kann ja nicht sein, warum gibt es nur 7? Das Problem ist ja, wenn du 7 Modelle hast, also eine kleine Anzahl, dann kannst du nahezu immer sagen auf der Straße, Mensch, der Typ hat hier eine Kassenbrille auf, der scheint nicht so viel Kohle zu haben. Und das fand er irgendwie doof, die Idee. Und hat gesagt, macht überhaupt keinen Sinn, kann ja 100 machen, und hat halt damals mit der AOK hier in Norddeutschland einen Deal gemacht, und die haben dann angefangen, eben auch mehr Brillen anzubieten über diese Geschichte. Und am Ende des Tages hat er damit quasi die Brillenmode, sagen wir mal so, demokratisiert, ne, und dafür gesorgt, dass halt das ganze Thema Brille grundsätzlich einen anderen Drive bekommen hat in Deutschland und dann später eben auch in anderen Märkten. Das ist so, sag mal, Europa weltweit gesehen, gibt es ja schon Unterschiede auch in der Regularik, sowas, was das Thema, ne? Wir sind ja in einem Kontext aus Medizin, Handwerk und Mode. Ne? Wenn wir über Retail sprechen, das ist also ein bisschen anders, als jetzt nur ein T-Shirt zu verkaufen oder Blumen, wollte ich gerade sagen. also das ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer, und diese Komplexität hat er eben ein Stück weit rausgenommen in den deutschen Markt. Und inzwischen ist Vielmann ein europäisches Unternehmen. Wir sind jetzt auch die Vielmann Group. Wir sind jetzt in der zweiten Generation. Marc Vielmann, der Sohn von Günther Vielmann, ist jetzt seit einigen Jahren auch schon unser alleiniger CEO. Wir sind in 16 Ländern aktiv, machen irgendwie 1,8, 1,9 Milliarden Umsatz, also auch deutlich eine Größenordnung. Wir sind einer der größeren im europäischen Kontext. Ne? Das gibt ja eine sehr interessante Konstellation so in der Optik. Die meisten Firmen kennt man gar nicht. Also wenn ich jetzt so Luxottica oder Specsavers oder so sage, das sind so Brands, die das halt auch dominieren in dem Segment. Da sind wir also auch einer der größeren mit. Es ist ein unser Business, du hast es auch gerade angesprochen, ist halt eben nicht nur Retail, also nur verkaufen, sondern wir reden auch über komplette Supply Chain. Das heißt, wir sind auch selber Produzent zum Beispiel von Fassung und Gläser, weil daraus besteht eine Brille, ne, aus einer Fassung und dann den eingesetzten, eingeschliffenen Gläsern. Und ja, das ist halt ein sehr, sehr spannendes Konstrukt, weil wir reden über ein, und das vergessen die meisten immer, wir reden über ein Customization-Product. Ne? Also wir reden, jede Brille ist anders. Also es gibt nicht eine Brille, die gleich ist. Und auch wenn das Modell vielleicht gleich ist, ne? Also wir könnten jetzt beide die gleiche Fassung tragen und sagen, das finden wir beide cool, aber durch die eingeschliffenen Gläser ist jedes Modell anders. Und das hängt halt auch ganz, ganz stark ab eben davon, wie wir auch geformt sind, also wie unser Kopf quasi aussieht. Deswegen würde meine Brille zum Beispiel bei dir auch ganz anders drauf auf dem Kopf sitzen. Und deswegen ist jede Brille ein individuelles Produkt, was es auch in dem gesamten Retail und im Verkaufen deutlich komplizierter macht, hier aktiv zu sein. Ne? Also es ist also eine größere Komplexität in allen Bereichen, als wenn man jetzt einfach ein Produkt aus dem Regal nimmt und dem Kunden in die Hand drückt und dafür Geld verlangt.
Mhm. Ihr habt ja ganz viele Besonderheiten, wenn ich so mir eure Geschäftsprozesse vorstelle, auch vorstelle, woher ihr eigentlich kommt. Da gibt es ganz viele Besonderheiten, die ihr wirklich fast exklusiv habt. Also zum Beispiel, ihr kommt eigentlich aus einem Gratisprodukt heraus, weil damals diese eure Entstehungsgeschichte war ja auch ganz stark damit verbunden, so war auch eure Kampagnen damals, eine Brille ohne Zuzahlung. Mhm. Und ihr habt zum Beispiel auch sehr stark dann diese unbedingte Kundenzentrierung gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt Rumor ist, aber ich glaube, von euch kommt dieser Anspruch, der Kunde hat immer recht, ihr repariert Brillen, die auch nicht bei euch gekauft wurden. Das weiß jeder, der irgendwie schon mal in der Nähe einer Brille war. Umgekehrt seid ihr ein deutsches Handelsunternehmen, was auch durchaus auch profitabel ist. Mhm. Ne? Also jeder, der eure Börseninformationen lesen kann, sieht ja, dass ihr seid ein Filialist mit Digitalisierung. Ihr seid vielleicht trotz oder auch mit Digitalisierung immer noch unglaublich profitabel. Mhm. Viele der deutschen Handelsunternehmen haben ja eher Marge abgegeben durch die E-Commerce-Entwicklung. Schützt euch euer Geschäftsmodell auch ein bisschen von Margendruck und Austauschbarkeit? Weil so mal rein, eine ganze Zeit lang sah es ja so aus, als ob Fielmann mehr oder weniger die digitalen Möglichkeiten, ich will nicht sagen ignoriert, aber zumindest nicht aggressiv umarmt, sondern dass ihr eher versucht, so ein bisschen eine ganze Zeit lang sah so aus, ob ihr so euren eigenen Stiefel macht.
Ich nehme deine Frage mal in zwei Teile. Der erste Teil, was das Geschäftsmodell anbetrifft und warum es halt auch, also nicht nur bei uns, auch bei vielen anderen in der Optik hochprofitabel ist, und ob uns das irgendwie schützt vor anderen Sachen. Also ich glaube, grundsätzlich ist kein Geschäftsmodell geschützt. Ne? Da glaube ich, sind wir uns darüber einig, Disruptionen gibt es immer. Du hast ja eigentlich immer eine technische Disruption, die auch bei uns eintreten kann, womit wir uns auseinandersetzen. Ne? Also heute tragen wir Brillen, wirst du das in der Zukunft auch noch machen? Ja, wahrscheinlich, aber es gibt halt eben auch dort technische Sachen. Ne? Da gibt es wirklich krasses Zeug, das wir uns auch anschauen. Dafür haben wir extra einen Ventures-Arm, der sich dann genau damit auseinandersetzt. Da passiert viel, aber wann es genau dann passiert und wie, in welcher Stärke und so weiter, wissen wir nicht. Denk aber auch mal an sowas wie die großen Tech-Giganten, die alle ja über Wearables nachdenken. Ne? Da reden wir auch über Brillen. Was passiert dann, wenn sowas kommt? Das sind alles so Themen, die schon da sind. Ne? Also so ein Geschäftsmodell, deswegen ist es nie 100% immer stabil. Da gibt es immer Einflüsse. Und dann gibt es natürlich auch den reinen Geschäftsmodell-Einfluss. Also wenn jetzt jemand sagt, ich mache halt einen anderen Vertriebskanal auf, das, was du auch gerade angesprochen hast, ne? Das ist natürlich auch immer ein Thema, das uns beschäftigt. Wir gucken aber ehrlicherweise, und das ist eigentlich auch das Spannende für uns, wir gucken immer sehr, sehr stark auf den Kunden wirklich. Und das ist jetzt kein blöder Marketing-Spruch, sondern wir gucken uns wirklich genau an, was will der eigentlich? Und unsere Kunden sagen uns das ja auch. Und ehrlicherweise haben unsere Kunden schon sehr lange das Bedürfnis, auch nicht nur im Laden eine Brille zu kaufen und auch nicht nur im Laden ihre Kontaktlinsen zu kaufen und nicht nur im Laden ihre Sonnenbrillen, und wir machen ja auch Hörgeräte, auch darüber nachzudenken, was das bedeutet. So, und da sagen wir auch so, hey, der Kunde, du hast es gerade angesprochen, ist der König, der Kunde bist du, ist unsere Philosophie. Das heißt, ja, wir haben genau diese Beispiele, wo die Kunden halt auch so krasse Sachen, eben bekommen Brille beim anderen gekauft und du kriegst die bei uns, wir nehmen die zurück und geben dir eine neue, wenn du unzufrieden bist. Ne? Sowas gibt es. Das finde ich auch immer total beeindruckend, muss ich ehrlich gestehen. Ich mal sage, so Wahnsinn. Das funktioniert natürlich am Ende des Tages, dadurch, dass das Geschäftsmodell in Summe rund ist, ne? Und die Kalkulation dann das auch hergibt. Deswegen ist auch das, was du angesprochen hast, genau. Ne? Klar. So, aber das eigentliche Thema ist ja, warum wir oder wann wir in welche Themen auch gegangen sind. Digitalisierung ist ja ein großer Schuh. Da ist ja das Thema Verkaufen über E-Commerce ja nur ein Part. Ne? Habe ich übrigens auch gelernt, bei Fielmann, du kennst mich ja auch schon länger, der Hardcore-Onliner, ne? Immer gewesen, auch immer im E-Commerce gearbeitet. Ich habe noch nie im stationären Unternehmen irgendwie was mit zu tun gehabt. Als ich hier angefangen habe, war das für mich echt eine kalte Dusche auch am Anfang. Ich habe ganz, ganz viel lernen müssen, war viel in den Geschäften, habe auch selber Brillen gebaut. War so meine größte Erleuchtung, eigentlich erstmal zu verstehen, was dahinter eigentlich steckt. Was bedeutet das eigentlich alles, ne? So ein Produkt zu formen. Es hat echt ein, zwei Tage gedauert, so ein Ding fertig zu machen. Das ist jetzt nicht so, was man irgendwie mal schnell in 10 Minuten macht. Also wirklich, ich habe die Brille gebaut, jetzt die physische, und dann noch die Gläser selber eingeschliffen und solche Sachen. Am Ende ist es so, das, was wir dort tun, ist durch diese Komplexität dieser mehreren Bereiche aufwendig. Und das lässt sich eben nicht ganz so einfach in alles übertragen im klassischen E-Commerce beispielsweise. Nichtsdestotrotz ist es ja durchaus möglich, heute auch Brillen schon online zu kaufen. So, ne? Das ist auch schon länger. Auch wir machen das inzwischen. Wir haben schon jetzt vor einiger Zeit eine App auch rausgebracht, mit der wir angefangen haben, das Ganze auszuprobieren auf iOS-Basis. Die Herausforderung, warum wir noch nicht schneller in so ein Segment gegangen sind, ist ganz einfach, weil wir gesagt haben, die Qualität muss die gleiche sein, weil wir haben einen riesen Qualitätsanspruch, weil Kunde bist du musst immer zufrieden sein. Da können wir jetzt ja nicht plötzlich über online eine schlechtere Brille verkaufen. Und das war bislang immer so, ne? Also, dass die Brillen online leider in der Qualität halt schlechter waren. Das war technisch ganz viel passiert. Und deswegen sind wir jetzt auch sehr optimistisch, und wir arbeiten auch stark daran, dass wir jetzt in den nächsten Jahren Also einen größeren Anteil erreichen werden auch über online. Und wir sind da sogar so optimistisch, dass wir sagen, wir gehen über das hinaus, was aktuell am Markt sogar existiert. Der Markt gibt momentan irgendwie so 1-2% her in der Korrektionsbrille. Die meisten, die du kennst, verdienen das Geld eigentlich mit Kontaktlinsen. Also das ist schon länger online existent, aber Brille ist tatsächlich noch ein recht kleines Thema. Die meisten müssen immer noch mal irgendwo laden. Also dann hast du plötzlich so einen Omnichannel-Ansatz auch. Also pure online ist halt kompliziert. Wir glauben aber tatsächlich an 10% in den nächsten Jahren, dass wir die hier erreichen können, anteilig. Also deutlich mehr als das, was momentan der Markt hergibt. Weil, wie gesagt, technisch sich einiges entwickelt hat. Und weil der Kundenaufruf, deutlich stärker auch gewachsen ist in den letzten Jahren. Und da wird eben auch viel passieren jetzt. Wir glauben aber eben auch an ein Omnichannel-Geschäftsmodell. Und wenn du dir mal anschaust, was es so an klassischen Pure-Playern in unserer Branche gibt, da ist fast keiner mehr dabei, der nicht irgendwie auch Geschäfte inzwischen aufgemacht hat. Warum hat er das getan?
Ja, genau. Oder Partnerschaften mit physischen.
Weil es eben komplexer ist und weil es eben eine Menge Leute gibt, die sagen, ich will nicht nur dieses nur online oder nur im Laden, ich möchte halt auch wechseln können. Und das ist halt eine riesen Herausforderung. Die ist übrigens auch, finde ich, viel, viel komplexer als jetzt auch bei so einem, Baumarkt oder eine Elektronikmarkt oder so. Da ist ja so ein Omnichannel-Approach, dass du sagst, ich bestelle das online, ich habe die Warenverfügbarkeit und dann mache ich halt einen Click and Reserve oder Click and Collect, gehe vorbei, hole mir die Ware ab. So, oder ich bringe meine Retoure hin. Das ist ja so, dass die meisten darunter verstehen, auch unter Omnichannel, ne? In unserer Branche hat der Kunde eine ganz andere Erwartungshaltung. Das ist halt, ne, also musst du mit den Leuten reden, sagen die dem Research halt auch so, ich erwarte, dass ich zum Beispiel so den simpelsten Omnichannel-Case, den ich mir vorstellen kann, ich suche mir online eine Fassung aus, vielleicht auch drei, und dann will ich am nächsten Tag einen Termin machen oder am gleichen Tag und möchte dann weitermachen im Laden. Also ich habe mir quasi die Fassung schon vorher ausgesucht, habe die vielleicht virtuell schon anprobiert und möchte dann im Laden weitermachen. Und dann kann ich ja nicht irgendwie sagen, ach, hallo Kunde, ich weiß noch gar nichts von dir, ich weiß noch gar nicht, was du dir ausgesucht hast und ich habe das auch gerade gar nicht da. Also insofern, lass uns mal irgendwie mit was anderem weitermachen. Das wird der Kunde nicht akzeptieren. Und deswegen ist es halt eine Riesenherausforderung, das zu organisieren. Und deswegen ist es auch so kompliziert. Das ist einer der Gründe, warum es halt so lange auch gedauert hat, bis hier in diesem Markt wirklich was passiert ist. Weil so eine richtig gute Omnichannel-Erfahrung habe ich ehrlicherweise, und ich war wirklich viel unterwegs, auch weltweit, habe mir vieles angeguckt, noch nirgendwo so richtig gut gehabt in der Optik. Also selbst bei so, wenn du so Warby Parker oder so, das ist so ein Airbnb quasi der Optik, wenn man das so vielleicht bezeichnen kann, die haben eine coole Experience, aber deren Online-to-Offline oder Offline-to-Online-Experience ist halt echt noch nicht cool. So, also da gibt's noch vieles an Verbesserungsmöglichkeiten.
Ich wollte dich gerade fragen, was für auch außerhalb der Optik, welche Retail-Geschäfte oder Geschäftsmodelle du kennst, wo wirklich die Online-Offline-Erfahrung wirklich gut und sinnvoll ist, also auch im Sinne der Kundenexperience. Also mir fallen dann nur die zwei üblichen Verdächtigen ein, also sowas wie Apple zum Beispiel. Da finde ich, ist das relativ gut und so. Weiß ich, so fancy, das ist ja auch im Grunde ein Apple-Abklatsch wie Burberry oder so, ja. Aber kennst du sonst noch gute Omnichannel-Konzepte, wo du wirklich sagst, ja, das macht wirklich Sinn und ist nicht einfach nur so das übliche Beispiel, wie ich kann meine Retour oder Click and Collect, muss ich was lachen, aber kennst du sonst andere wirklich gute Omnichannel-Beispiele?
Ist da einiges passiert auch im Markt, ne? Selbst so große Anbieter, die das Click and Collect kann man ja auch versauen, ne? Das kann man ja auch schlecht machen. Das haben wir aber tatsächlich jetzt in den letzten Jahren auch durch Corona, glaube ich, getrieben und durch den Druck auch der Kunden einige ganz gut in den Griff gekriegt. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen unser Business angucke und ich versuche, wo schaue ich mich um, gucke ich eher ehrlicherweise in so einem serviceorientierten Bereich. Also mich interessiert jetzt weniger der klassische Retail nur. Ich bin bei dir, in Apple oder auch, weiß ich, wenn du zu Lego gehst und so ein Lego-Experience vor Ort machst oder so und so, da kannst du schon einiges von lernen. Aber eigentlich spannend sind, ich war neulich gerade im Disneyland in Paris.
Ich hörte das ja.
Ich sag mal, jetzt mal abseits des Monetären, und dass es ein krasses Abzockermodell ist, also man kann da wirklich arm werden, wenn man da hingeht. Du bezahlst erstmal für das Ticket, dann zahlst du mal dafür, dass du in die Fahrgeschäfte kannst. Aber was ich wiederum cool finde an dem, was die halt tun, dass sie diese Online- und Offline-Welten zusammengebracht haben, dass du quasi vor dem Ding stehst und vor dem Karussell oder dem Riesenrad oder was auch immer und buchst dir halt deine Fastlane beispielsweise direkt. Du siehst, wie voll ist es. Das sind für mich so Sachen, wo ich sage, auf sowas guckt man eher, ne? Also das ist ja auch das, was der Kunde bei uns erwartet. Der will ja wissen, kann ich jetzt da online das machen? Haben die vielleicht gerade einen Slot frei? Ne? Also sowas wie Terminvereinbarung ist in unserer Branche inzwischen ein Must-Have. Das war vor ein paar Jahren noch anders, ne? Und das ist jetzt irgendwie auch nicht.
Das muss ja ein totaler Segen sein.
Ja, genau. Wenn wir beide jetzt über Terminvereinbarungen sprechen, würden wir sagen, so, okay, ist so ein, ja, so ein No-Brainer, ne? Ist doch wohl klar. Es ist unglaublich kompliziert, ja, das in unserem Business umzusetzen, ne? Weil die Herausforderung ist, jede Brille ist individuell. Heißt aber auch, jeder Kunde, jedes Kundengespräch, jede Kundenexperience ist individuell. Kann sein, dass du vorbeikommst und sagst so, hey, ich brauche eine neue Brille, ich habe meine Sehwerte dabei. Dann kannst du ungefähr so kalkulieren, wenn ich schon ein bisschen von dem was weiß und er hat vielleicht vorher schon eine Brille ausgewählt, dauert es vielleicht irgendwie eine halbe Stunde. Jetzt sagst du, ach, das ist bei mir jetzt gerade so der Fall, ich glaube, ich brauche eine Gleitsichtbrille. Also ich merke halt immer, ich halte mein Handy immer weiter weg und ich merke, es wird immer schlechter, das ist so der Indikator, und weißt du, du brauchst eigentlich eine Gleitsichtbrille. Dann musst du eine komplette neue Augenvermessung machen. Dann hängen kannst du mal eine halbe Stunde dranhängen, ja, je nach Kunde auch. Was machst du denn mit der ganzen Kausalkette dahinter, die dann ja auch weiter organisiert werden muss? Ne? Das heißt, du musst deine ganzen Prozesse auch im Laden plötzlich dafür digitalisieren, erfassen und überarbeiten und gucken, wie du es am besten organisieren kannst. Das ist eine riesen Challenge, die man auch nicht irgendwie mal so schnell übers Knie bricht. Dann kommt Corona, dann verändert sich das Ganze auch nochmal. Ne? Also auch das hat ja wieder Einflüsse. Die Kunden verändern sich, die Erwartungshaltung der Kunden verändern sich. Jetzt haben wir gerade wieder ziemlich viel Footfall auch. Ne? Also Kunden kommen jetzt wieder spontan vorbei auch. Musst du auch mit einfließen lassen, das Ganze. Du willst den Kunden ja auch nicht wegschicken. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass jemand sagt so, nee, sorry, wollen wir nicht. Ne? Und das ist auch überhaupt nicht unsere Philosophie, deswegen tun wir es nicht. Aber es musst du auch wieder mit einfließen lassen. Das heißt, so einen Termin überhaupt zu organisieren, ist eine riesen Herausforderung. Und nochmal ein weiteres, das ist nochmal so ein Thema, das uns im Speziellen jetzt irgendwie auch betrifft. Wir haben halt ein sehr luxuriöses Problem. Ich sage mal, wir haben zu viele Kunden. Das hört sich gut an. Aber negativ ausgedrückt, wir haben halt tatsächlich oftmals auch hohe Wartezeiten, mit denen wir kämpfen müssen, gerade zu Spitzenzeiten. Ne? Und die Kunden konnten halt mal um 10 oder um 16 Uhr. Und dann musst du halt gucken, wie kriegst du es organisiert. Und wenn du jetzt noch sagst, du machst auf so eine Workload von den Menschen, von den Mitarbeitern, sagst du, übrigens morgen kommt jetzt Erik vorbei und er möchte noch, hat drei Brillen sich vorher ausgesucht, die möchte er gerne morgen anprobieren, auch nochmal im Laden, physisch. So. Und jetzt warst du mal in einem Vielmann-Store oder kennst du?
Ja. Ja, klar. Ja,
eigentlich die ganzen Dinger, stellenweise haben wir ja irgendwie zehntausende Brillen in großen Geschäften an den Wänden hängen. Was machen die Kunden den ganzen Tag? Die nehmen die, probieren die auf, schleppen die irgendwie ein paar Meter mit durch den Laden und sagen, oh, da sieht ja eine viel coolere und hängen die alte dahin, nehmen die neue und gehen weiter. So, das heißt, die Brillen werden auch den ganzen Tag durchgetauscht. Und wenn ich jetzt sage, ich muss dir mal genau sagen, wo die eigentlich ist, damit du die für deinen Termin auch raussuchen kannst. Ich weiß zwar, dass sie da ist, weil mein Warenwirtschaftssystem sagt mir, die ist im Store. Aber die sagt mir noch nicht genau, an welcher Stelle hängt die. Muss ich also einen Weg finden? Wie kriege ich für den Termin die Brille auch direkt an den Platz des Mitarbeiters, also des Optikers, damit er mit dir das Gespräch führen kann? So, und da haben wir viel auch experimentiert mit Technologie, FID und so weiter. Ist gar nicht so einfach, das an so Brillen ranzukriegen, weil es halt eine technische Herausforderung ist, weil diese Brillenbügel, die senden halt wie krasse Antennen und die hast du Interferenzen und so weiter. Ist also schwer, das irgendwie auf genaue Maße zu bestimmen. Und wir überlegen jetzt halt eben, wie kriegen wir es organisiert, dass wirklich die Brille auch da liegt, wenn du kommst. Ja? Das ist halt bei einem kleineren Optiker irgendwie, wo die zwei, drei Brillen am Tag verkaufen, kein Problem. Da sagt er so, alles klar, nächsten Tag kommt der Siegmann. Und da kann ich mich ja schon abends vorbereiten und dann gehe ich durch meinen Laden und suche eben genau die Fassung raus, die er haben wollte. Das ist bei uns nicht ganz so einfach. Ne? Das sind also, du hast viele Komplexitäten, die sich durch das Geschäftsmodell, durch die Prozesse auch ergeben. Und deshalb ist dieses ganze Thema digital, Omnichannel, Experience in gut zu machen, eine echte Herausforderung. Aber wir haben ein cooles Team und wir sind da massiv dabei.
Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also seit ich weiß, dass du bei Fielmann bist und wir uns darüber unterhalten haben, ist mir aufgefallen, wie eigentlich privilegiert ihr von eurer Marktpositionierung, aber natürlich auch von dem Bewusstsein, was ihr habt, in diese Richtung reinzugehen. Ne? Weil ihr habt euch ja nie, für mein Verständnis nie ausgeruht, also dieses Thema der Warenwirtschaft vor Ort, ne? Die Terminvorgabe, die Beratungsintensität, aber auch zum Beispiel euer CRM-System. Ne? Das ist jetzt Geschichte von vor 15 Jahren. Aber ihr wart ja damals die Ersten, die so ein richtig gutes CRM hatten in der Anstoßkette, wenn wir sagen, wenn euer Produkt fertig abholbereit ist, wart ihr die Ersten, die eine richtig moderne Notification hatten. Heute selbstverständlich, aber vor 15 Jahren total Science Fiction. Dennoch gibt es ja auch genügend Unternehmen, die sind entweder, weil sie nicht mehr Marge haben oder weil sie einfach zu satt sind, die nicht diesen Weg gegangen sind. Du bist jetzt seit 9 Jahren dabei und du warst damals, ich glaube, du bist als Digital-Marketing-Head eingestiegen, bis dann Digital-Services-Direktor und bis jetzt E-Commerce-Direktor. Praktisch zur Pandemie und glaube ich auch zu dem Generationswechsel, den ich auf der Führungsebene habe. Ich würde gerne mal auf die innere Perspektive gehen, um zu verstehen oder zu lernen, wie man eigentlich diese Transformation oder Evolution von einem filialdominierten Unternehmen in so eine Omnichannel-Organisation nimmt. Das war ja bestimmt auch nicht immer nur Sonnenschein. Und ich weiß, dass ihr schon deutlich vor der Corona-Pandemie damit angefangen habt. Aber kannst du so ein bisschen erzählen, was die Geheimnisse, die hilfreichen Dinge, aber vielleicht auch die Hürden waren in dieser Transformation oder Evolution?
Also ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass halt mit einem Günther Vielmann, den habe ich auch noch aktiv, habe ich mit ihm zusammenarbeiten dürfen, jemand das Unternehmen gegründet hat und auch geführt hat, der schon immer in Generationen gedacht hat. Er hat es auch mal gesagt, ich denke in Generationen, nicht nur, weil es ein Familienunternehmen ist, sondern eben auch, weil er in eine langfristige Kundenbeziehung glaubt. Ne? Nennt es CRM. Wir glauben einfach daran, dass wenn ein Kunde glücklich ist, er immer wiederkommen wird und es allen erzählen wird. So, und dieser Geist, der ist im Unternehmen da und der challenged auch permanent die Weiterentwicklung. Weil das bedeutet ja, du kannst dich gar nicht ausruhen. Weil ausruhen würde ja bedeuten, du würdest irgendwann sagen, ich mach Stopp und dann sauge ich halt das so lange aus, wie es profitabel ist und irgendwann mache ich was anderes. Ja? Oder dann, wenn ich wirklich muss, ändere ich mich erst. Und genau das hat dazu geführt, dass wir immer über neue Sachen nachgedacht haben. Und der zweite Faktor, der natürlich damit auch ganz massiv mit reinspielt und der echt ein Segen natürlich ist, dass wir einen 32-jährigen CEO haben, der natürlich ganz anderes Verständnis auch für viele Sachen hat und der ist als von Anfang an auch schon, also hat viel auch in den Geschäften gemacht, hat dort auch gearbeitet, Brillen verkauft, ne? Also der weiß deutlich mehr über Brillen als manche andere, die ich im Unternehmen kenne. Also ist tief da auch in dem Thema drin, aber eben auch in den Digitalthemen. Ne? Also da diskutierst du natürlich auch ganz anders über Sachen. Und das hat natürlich immer geholfen, auch Sachen voranzutreiben. Ja, ich war hier am Anfang tatsächlich so einer der ersten Digital-Leute. Und wir haben uns halt ganz viele Sachen auch angeguckt hier am Anfang, wo wir gesagt haben, wie können wir irgendwie mit digital helfen? Ne? Das war so ein bisschen das, was wir uns auch überlegt hatten. Wie machen wir jetzt nur E-Commerce oder sowas, sondern wie können wir eigentlich helfen, das bestehende Geschäftsmodell zu verbessern? Wo sind die größten Problemfelder? Und eins habe ich ja vorhin genannt, es ist halt einfach immer voll. So, und es ist unter anderem auch in der Kasse voll, also ganz simpel, nicht nur in der Beratung ist es voll, sondern es ist eben auch in der Kasse voll oftmals. Das heißt, da stehen Leute in der Kasse, was wollen die da machen? Der eine will eine Brille bezahlen, der zweite will eine Schraube festziehen lassen, der dritte will seine Kontaktlinsen nachkaufen. Dann habe ich gesagt, Kontaktlinsen nachkaufen, das ist doch eigentlich eher so wie Rasierklingen kaufen oder Kaffeebohnen regelmäßig nachkaufen. Da musst du ja irgendwie jetzt keine Raketenwissenschaft für machen. Das ist ein reines Convenience-Thema. Warum nicht den Kunden das anbieten? Und deswegen ist heute in der Kontaktlinse das Thema digital auch schon viel, viel weiter. Wir haben schon vor vielen Jahren den Firmen Kontaktlinsen-Service ins Leben gerufen. Das heißt, wir wissen ja von den Kunden, was er für Linsen braucht. Ne? Also bei Linse ist es so, du machst so eine Art Anpassung, so ein Fitting für die Linse, dann weißt du, welche Linse du brauchst und danach kaufst du die immer nach. Gibt verschiedenste Arten von Linsen und so weiter, aber du weißt halt, was du brauchst, dann kaufst du sie nach. Und genau das machen wir mit dem Firmen Kontaktlinsen-Service. Das ist, dass der Kunde wird eben mit seiner Linse beliefert, weil wir wissen, was er braucht. Ist es auch nichts mehr mit irgendwie, klick noch was zusammen, deine Werte eintragen, sondern einfach nur nachkaufen oder im Abo. Das Ganze haben wir ergänzt dann in 2020 auch um einen Online-Shop für Kontaktlinsen. Das heißt also, seitdem können auch noch Neukunden, die noch nicht bei uns im Laden waren, auch ihre Linsen bestellen, weil natürlich viele Leute wissen ja, was sie für Linsen brauchen und warum sollten wir uns denen irgendwie versperren und denen nicht auch die Möglichkeit bieten. Das Coole ist, die haben ja immer diese Brücke und können sagen, übrigens, wenn du mal unsicher bist, wenn du mal nicht mehr genau weißt, ob die Stärke noch richtig ist oder ob es brennt in den Augen oder was auch immer, kommst bei uns vorbei, machst einen Termin, machst ein neues Fitting. Und danach bist du quasi neu eingestellt in der Linse und kannst dann die richtige Linse auch nachkaufen. Und diese Überlegung, ne, ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis der ganzen Geschichte. Also wir haben nie irgendwie überlegt, wir müssen jetzt alles transformieren und wir müssen jetzt alles ändern, sondern wir haben immer geguckt nach Themen, die da sind, mit denen wir es machen können, auf denen Rücken wir es machen können. Natürlich, und da will ich auch gar nicht lügen, du hast danach auch so ein bisschen Insights gefragt, uns beschäftigt auch das, was alle anderen beschäftigt. Wir haben auch einen Tech-Stack, der nicht jetzt irgendwie nagelneu war, ne? Also wir sind kein Amazon und kein Google, haben das, was jeder andere auch hat, traditionelle Retailer, eine Warenwirtschaft, die halt ja so gefühlt manchmal irgendwie aus einer Uhrzeit ist, ne, und die du erstmal umstellen musst. Wir haben aber auch ein bisschen schmerzhaft tatsächlich, zum Glück nicht so im Riesenstil, aber eben durchaus schmerzhaft manchmal erkennen müssen, dass man, wie man heute Software baut. Inzwischen sind wir da sehr Microservice-orientiert unterwegs, weil wir gemerkt haben, es ist zwar einfacher, schnell mal ein monolithisches System zu bauen und schnell am Kunden zu sein, aber das fällt dir halt irgendwie in der Skalierung dann auf die Füße. Und deswegen gucken wir inzwischen also auch deutlich mehr auf Skalierbarkeit, weil wir jetzt eben auch ein europäischer Anbieter sind. Und wir sind als Vielmann-Gruppe ja inzwischen eben noch nicht mehr nur Vielmann, ne? Wir haben ja vor drei Jahren Klarus uns in Slowenien dazu geholt und in Spanien vor 2 Jahren Universitaria, in Katalonien, den Marktführer. Und da geht's ja auch um Synergieeffekte. Wie kriegst du das zusammen? Ne? Wie kannst du auf einer Plattform irgendwie arbeiten? Wie kannst du Effekte nutzen, übergreifen? Ne? Also es sind auch neue Herausforderungen für viele Mann, die vorher so nie da waren. Und dieses Thema in die Geschäfte auch zu gehen, also diese übergreifende Customer Experience auch abbilden zu können, das ist nochmal eine Challenge. Da ist es echt schwer, was zu finden. Ne? Also da haben wir auch wirklich lange geguckt und es ist am Ende so.
Du meinst es auf der Anbieterseite schwer zu finden?
Genau, auf der Anbieterseite. Ne? Also findest du irgendwas, wo du softwareseitig auch daraus schöpfen kannst? Und wir haben jetzt verschiedenste Optionen noch aufgetan. Am Ende ist es so, unterm Strich, wir bauen teilweise Sachen selber. Also da, wo wir sagen, das sind die Themen, die wir ownen müssen. Also wenn es um Sehtests geht beispielsweise oder wenn es auch um Konfiguration von Gläsern geht. Ne? Das ist halt etwas, da gibt's nicht so richtig was Cooles. Aber so klassische Abwicklung, Warenkorb und so weiter, ne, und dann übergreifend auch gucken, dass du das in die Systeme bekommst, in die Kassensysteme zum Beispiel, da gibt's halt inzwischen auch Software, die man da benutzen kann und auch Anbieter, die sich Omnichannel-seitig ganz gut aufgestellt haben. Da experimentieren wir gerade und wir haben zum Beispiel auch einen Shopify-Stack, mit dem wir arbeiten, wir haben aber auch gerade, sind wir auch dabei mit anderen, auch so wie mit Scale sind wir auch gerade am Arbeiten und gucken, dass wir da die bestmöglichste Experience auch bauen auf der Basis.
Scale, das ist die Martech-Seite aus der About You-Welt, richtig?
Genau. Da partizipieren wir halt ganz doll davon, dass die natürlich in der E-Commerce-Perspektive super gut sind. Die haben aber eben auch schon klassische Händler mit angebunden und haben eben noch die Omnichannel-Experience. Und deswegen ist es halt da so ein Thema, wo wir gerade dran sind. Ne? Ich kann da jetzt noch gar nicht großartig Insights groß vermelden, weil wir da wirklich erst am Anfang auch stehen und ausprobieren. Wie gesagt, auch Shopify ist eine Sache, die gut funktioniert für uns. Also wir haben auch eine Magento-Instanz. Also Vielmann ist ja oftmals nicht nur Vielmann. Es gibt auch Sachen, wo wir so ein bisschen unterm Radar laufen im Ausland, wo wir andere Sachen machen. Und da haben wir auch zum Beispiel mit Magento viel Erfahrung gesammelt. Also wir probieren viel aus. Ich glaube, wichtig ist nur diese Erkenntnis auch gewesen, eher tatsächlich mehr zu schneiden und zu gucken, dass man das austauschbarer machen kann und API-driven auch zu arbeiten. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Buzzwords verwendet. Ja. Ne?
Nee, also nicht. Aber ich finde das super interessant, also gerade weil ihr nicht von einem zentralistischen, monolithischen System ausgeht, sondern dass ihr über, du hast vorhin Microservices gesagt und dass ihr das klingt ja alles nach einem sehr, sehr heterogenen Tech-Landscape, hört sich das an. Ich verstehe auch diese Austauschbarkeit gerade mit, ihr seid ja auch, das führt gleich zu der Organisationsfrage, aber ihr seid ja dann in einem Markt, wie zum Beispiel in Deutschland, ja nahezu omnipräsent, während ihr bei 16 europäischen Märkten müsst ihr ja auch teilweise Underdog sein oder vielleicht ganz jüngere, also sehr, sehr junge Strukturen haben. Diese Heterogenität erschließt sich mir schon. Zur Orga, kannst du uns einen Einblick geben, wie man so eine E-Commerce oder digitale Service-Welt, wie man die organisiert, also so ein bisschen so auf der Seite zentralistisch, dezentral, welche Art von Menschen mit welcher Verantwortung und welchen Skillsets arbeiten bei euch?
Also es ist auch so, dass wir da wirklich Erfahrungswerte sammeln mussten im Laufe der Jahre. Ne? Also die Antwort heute ist eine andere als noch von vor 3 Jahren. Ich glaube aber bei vielen, ne? Das ist einfach auch eine Genese, die dort stattgefunden hat. Eine Sache haben wir von vornherein aber bewusst immer wieder auch in den Fokus gestellt. Wir haben gesagt, wir machen das hier intern. Es gibt ja viele, die sagen, ich mache jetzt irgendwie in Berlin oder in der Hafencity irgendwie eine coole Bude auf und das würde mir auch gefallen, gar keine Frage. Ne? Das würde ich toll finden, das ist schön, aber am Ende des Tages bist du dann eine separate Instanz und gerade wenn du in so einem komplexen Geschäftsmodell, in dem wir uns befinden und das eben auch noch sehr, sehr stark stationär ja getrieben ist, einen Omnichannel-Ansatz bekommen willst, dann musst du eigentlich ans Eingemachte. Du musst also wirklich in die Prozesse direkt im Unternehmen gehen und du musst vor allen Dingen auch die Leute mitnehmen. Das ist so, das ist für mich wirklich die größte Erkenntnis. Ich habe hier in den letzten Jahren sehr, sehr viel lernen dürfen über verschiedenste Menschenprofile auch und habe immer wieder auch gemerkt, dass ganz, ganz viele Kommunikation auch hilft. Und gerade mit Kollegen auch von der Fläche hilft es auch diese Akzeptanz. Also wenn du wirklich auch weißt, wovon die sprechen, was die machen, ne? Deswegen dieses Brillen bauen, auch mal im Laden stehen und so, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Part, wo man sagen, meine Leute im E-Commerce, die müssen auch alle in die Geschäfte, die müssen ihr Netzwerk haben, die müssen, ne? Ich habe zum Beispiel ganz viele Brillen gekauft. Ich bin so in der Schokoladenfabrik wohnst, ne, dann isst doch ganz viel Schokolade, deswegen habe ich ganz viele Brillen, weiß schon gar nicht mehr, wohin damit zu Hause. Aber da hilft zum Beispiel auch jeder Brillenkauf, hilft mir wieder, den Prozess besser zu verstehen. Mhm. Und deswegen haben wir hier immer gesagt, wir machen es intern. Wir haben aber am Anfang schon geguckt, dass wir intern ein bisschen mehr in so einer Blase auch gearbeitet haben und haben uns aber dann relativ schnell für dieses Thema der Kontaktlinse, das war so unser Nukleus, haben wir ein Projekt gemacht und gesagt, wir holen uns aus ganz vielen Bereichen die Leute dazu. Die sind quasi im Unternehmen hier, die bleiben auch am Standort, die bleiben in der gleichen Location, aber die sind eben einen Großteil ihrer Zeit in diesem Kontaktlinsenprojekt mit beteiligt und arbeiten da aktiv mit agilen Methoden und so weiter. Da haben wir also auch aus dem Vollen geschöpft und haben, vielleicht an der einen Stelle war ich manchmal ein bisschen Zeit auch verloren, als wenn man es jetzt irgendwie in einer separaten Startup-Geschichte gemacht hätte. Aber wir haben halt ein Bewusstsein geschaffen bei den Leuten und haben sie halt mitgenommen. Die sind dann so ein bisschen wie Multiplikatoren danach in ihre Bereiche gegangen. Das war so der erste größere Schritt. Der zweite ist der, sich eben auch nochmal die Geschäftsprozesse komplett anzugucken hinsichtlich Omnichannel. Also wir haben einen, möchte man behaupten, sehr ausgefeilte Geschäftsprozessoptimierung für stationär. Ne, das machen wir jetzt seit 50 Jahren und da das ist halt so stellenweise so krass optimiert, dass wenn du da irgendwo eine Schraube drehst für jetzt, weil du online was machen willst, könntest du ein Problem erzeugen. So, deswegen musst du dir genau angucken, was machst du da eigentlich. Und deswegen ist das, was du gerade eben angesprochen hast, dieses, du hast da komplexe Systeme und wir machen jetzt Microservice-Architektur. Das kriege ich zwar in einen Satz, aber das umzusetzen dauert halt Jahre. Ja, das ist also wirklich eine Sache, das geht über Jahre hinweg, das musst du iterieren. Und in so einer Phase sind wir jetzt gerade. Ne? Wir gucken also bei den neuen Sachen schon, dass wir immer darauf achten und versuchen dann so viel wie möglich in den älteren Themen mitzunehmen. Sowohl in der Technologie, in den Prozessen, als auch bei den Menschen. Ne? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns doch auch alle darüber bewusst sind, dass bei uns die Geschäfte im Mittelpunkt stehen. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Ne? Also egal, wie gut wir jetzt hier irgendwie online und digital machen, am Ende des Tages sind wir ein stationär getriebenes Unternehmen, was auch unser USP ist. Ne? Wir haben extrem gutes Stationärnetz, auch also in den angesprochenen Ländern, aber auch in vielen anderen inzwischen. Da sind wir aber für den Kunden da. So, und das sollten wir auch nutzen. Und da geht es auch jetzt darum, die Leute so mitzunehmen, dass der Kunde auch dort gut bedient wird. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie irgendwie sagen, ich habe online was gemacht, irgendwie haben wir damit nichts zu tun. Das ist halt das Schlimmste, was dir passieren kann. Und deswegen musst du das halt wirklich durchdacht machen. Als aber auch eben von den Systemen darauf achten, dass du die Leute nicht mit überforderst. Du musst auch gucken, dass du sie mitnimmst an der Stelle. Ne? Die dürfen jetzt nicht irgendwie 5 neue Systeme irgendwie machen. Also diese Fehler haben wir auch alle gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ne? Auch ich selber habe solche Fehler gemacht, weil man denkt immer so, hey, ist ja nicht so kompliziert, hast noch ein Tool, muss dich nochmal einloggen, kann ja nicht so kompliziert sein. Ne? Das ist für uns beide vielleicht einfach, weil wenn wir sagen, hey, wachsen den ganzen Tag so auf und machen nichts anderes. Aber jemand, der da am Kunden steht und der Stress hat die ganze Zeit auch mit den Sachen da vor Ort und der sich um ganz andere Sachen kümmern muss, für den zu sagen, du musst dich jetzt nochmal extra einloggen in irgendwas, damit du da noch irgendwie Informationen bekommst, damit du dem helfen kannst. Also, das findet der scheiße. Ja? Und bist du auch nicht gerade sein bester Freund, wenn du das gemacht hast.
Ich glaube, diese klare Positionierung, dass ihr ein filialgetriebenes System seid und vor allen Dingen nicht, weil ihr in den Filialumsätzen die höchsten Deckungsbeiträge habt, sondern weil ihr durch dieses Zusammenspiel mit der Filiale den besten Kundennutzen generiert. Ich glaube, das hilft natürlich total für die Akzeptanz innen wie auch außen. Ne? Genau. Wir alle kennen diese Beispiele vom Elektroartikelhändler, der halt filialorientiert ist, nicht weil es damit die bessere Experience gibt, sondern weil es einfach den größten unternehmerischen Nutzen hat, aber nicht Kundennutzen. Okay, die ein bisschen auf die Marketingseite geguckt. Ihr seid ja jetzt zum Beispiel im deutschen Markt, ja, ich möchte gar nicht wissen, wie hoch eure gestützte und ungestützte Bekanntheit ist, aber ich würde sagen, jeder, der irgendwie Zielgruppe ist, kennt euch oder hat zumindest die Chance, euch kennenzulernen. Wie macht, und du hast vorhin auch gesagt, Kontaktlinsen, ich ahne schon, warum Kontaktlinsen ein gutes Laboratorium ist, um gewisse E-Commerce-Strukturen aufzubauen. Aber wie macht ihr das Zusammenspiel zum Beispiel für Kundengewinnung und Kundenbindung im Digital-Online-Offline-Mix? Vielleicht mit der Kundengewinnung mal angefangen.
Also erstmal grundsätzlich, ja, die Markenbekanntheit ist gerade in den Dachbereich, ne, extrem hoch, also über 90%. Und dieses Brille Fielmann, das ist ja schon so ein Art Gattungsbegriff auch, ne? Also da ist auch, also ich so im Privat, wenn ich irgendwo erzähle, was ich mache, da hast du immer irgendwie eine Diskussion, irgendwie gute, schlechte Diskussion, was auch immer, wo Leute ihre Erfahrungswerte von Firma mitgeben, ne, selbst wenn sie gar keine Brillenträger sind. Also das ist schon faszinierend. Also ich habe, als ich damals für Otto gearbeitet habe, war das auch schon so, jeder kannte Otto, aber ich sage mal, Fielmann ist wirklich nochmal was anderes. Also manchmal sage ich es auch schon gar nicht auf irgendeiner Party, dann wo ich arbeite, einfach, dass sie nicht alle von Fielmann dann erzählen. Aber es ist trotzdem natürlich super faszinierend. Also die Marke ist halt wirklich sehr omnipräsent, es ist eine Gattungsmarke. Da haben wir Marketing auch in den letzten Jahrzehnten immer viel für getan, ne? Diese Straßenbefragung, die du vielleicht noch in Erinnerung hast, wo auf der Straße Leute wirklich gefragt worden sind, welchen Optiker sie gut finden. Das ist tatsächlich echt gewesen. Das glaubt mir mal keiner. Guck mal bei YouTube, ich habe da immer mal so ein Making-of machen dürfen. Da sieht man halt, die gehen wirklich nur auf die Straße und fragen die Leute halt, was ihnen wichtig ist beim Brillenkauf und bei wem sie gekauft haben. Und wenn du 50% Anteil hast, dann hast du natürlich auch, also bei den abgesetzten Brillen, ne, in Deutschland, also jede zweite Brille ist quasi von Fielmann, da hast du logischerweise auch 50% der Menschen, die mit Brille da tragen, die dann davon erzählen können. Und dieses Format hat auch massiv dafür gesorgt, dass die Marke bekannter immer geworden ist oder ständig präsent ist, und auch neue Marketing-Konzepte, die wir fahren, sorgen dafür, dass quasi dieses Level immer weiter gehalten wird. So. Nichtsdestotrotz hast du natürlich auch eine Veränderung in unserem Markt. Wie in allen Märkten verändert sich das Einkaufsverhalten, ne? Du hast gesplittete Zielgruppen, die am Ende des Tages auch nicht mehr alle die gleichen Medien nutzen, ne? Also Fernseh gucken, wissen wir alle, ist nicht mehr der weiße letzte Schluss, wenn ich an meine 14-jährige Tochter denke, deren Welt ist halt TikTok. So. Also wenn ich da nicht drin bin, wenn ich da nicht stattfinde, dann kennt die mich als Marke auch gar nicht. Ne? Das ist natürlich für uns etwas, wo wir auch deutlich stärker inzwischen auch investieren. Aber eigentlich unabhängig vom Produktsortiment. Ne? Also da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass wir Unterschiede machen, ne? weil die Unterschiede gibt es auch im Produktsortiment gar nicht. Also da gibt es keine Homogenität jetzt irgendwie in eine Richtung. Sondern es ist schon so, die Leute, die kaufen querfeldein Kontaktlinsen, Brillen, das ist relativ konstant. Es ist übrigens auch so, dass in Deutschland 5% ungefähr so Anteil Kontaktlinse ist. In anderen Ländern ist es halt auch deutlich höher, also über 10%. Okay. Skandinavien und so oder England ist es höher. Aber die Mehrheit der Leute kauft natürlich eine Brille, ne? Also das ist eigentlich unser Brot- und Buttergeschäft, die Brille. Die Kontaktlinse ist übrigens deshalb so interessant in der Digitalisierung für uns gewesen, weil sie eben einfacher ist, ne? Weil sie durch diese einmalige Beratung und danach ist es halt nur noch Nachkauf, ein Riesenpotenzial bietet, auch hinsichtlich der Optimierung in Richtung Customer Journey und auch des CRMs, ne? Weil das ist natürlich ein Einfallstor, kannst du logischerweise sagen, da kannst du Bestandskunden extrem gut mit erreichen, ne? Weil die wollen eigentlich das. Also als ich hier die ersten E-Mails versendet habe, tatsächlich an Bestandskunden, war ich fasziniert, was wir für Antwortquoten hatten. Also die haben das wirklich wahrgenommen, tatsächlich, wenn Fielmann eine E-Mail schreibt, wie als wenn Fielmann mich jetzt persönlich irgendwie informiert. Ne? Also das, was wir alle von träumen, hast du halt bei so einer Markenbekanntheit natürlich in der Direktansprache dann, wenn du sowas vorher noch nicht großartig gemacht hast, riesengroß. Und da achten wir auch sehr, sehr drauf, dass wir es nicht übertreiben. Ne? Also wir nutzen das wirklich als serviceorientiertes Element und sagen, wir schreiben den Kunden genau dann an, wenn wir glauben, dass es halt für ihn interessant ist, jetzt hier auch tatsächlich nachzukaufen, ne? Sondern nicht irgendwie dreimal am Tag oder so, sondern eher wirklich iterativ auch. Genau, also deswegen ist das Thema für uns in allen Segmenten ein wichtiges, und durch die veränderten Kundengruppen, die Veränderung des Einkaufsverhaltens natürlich auch neue Marketingkanäle, die wir erschließen müssen. Da können wir uns auch gar nicht von frei machen.
Ihr habt jetzt, also ich verstehe, das, was in der Optik stattfindet, Brille und Kontaktlinsen. Kontaktlinsen haben wirklich eine viel höhere Nachkauffrequenz als Brille. Aber ihr habt ja tolle CRM-Daten. Ich weiß schon, also seit ich euch kenne, erfasst ihr die Werte zentral. Könnte man ja auch, also in meinem Alter könntet ihr ja noch merken, wann ich mal wieder nachgemessen werden müsste. Wie geht ihr mit neuen Geschäftsmodellen um? Also da haben wir es noch gar nicht angesprochen, aber ihr geht ja zum Beispiel auch in die Akustik rein, also Hörgeräte. Da unterstelle ich mal, dass ihr nicht gleich schon der Platzhirsch seid, sondern dass ihr diesen Markt erst behutsam, oder weiß gar nicht wie behutsam, aber auf jeden Fall erstmal aufbauen müsst, richtig?
Also das hätte man jetzt vor ein paar Jahren sagen können, genau das. Ne? Inzwischen ist das schon recht groß. Wir sind hier gerade auch in Deutschland inzwischen schon unter den Top 3 auch und wachsen auch stetig. Wir haben es interessanterweise tatsächlich gar nicht als jetzt neues Geschäftsfeld im Sinne von, wir machen jetzt parallel das Thema auf, sondern wir haben eher gesagt, wie du es gerade angesprochen hast, wir haben ja die Kunden und zwischen Brille und zwischen Hörakustik gibt es halt eine große Parallele. Die hat mit dem Alter zu tun. Das heißt, ab einem gewissen Alter bist du eher prädestiniert für das Thema Akustik. Ich bin so Techno-Generation, Love Parade und so, also meine Ohren sind im Zweifel auch nicht mehr so gut. Das heißt, ich werde irgendwann auch demnächst jetzt mal drüber nachdenken müssen, wird das kommen, dass ich mich damit auseinandersetze. Und da haben wir einfach gesagt, hey, wir haben das Bewusstsein, wir haben die Kunden, lass uns auch genau denen das auch anbieten. Deswegen findest du in vielen mal Niederlassungen auch ein Hörakustikstudio, aber eher im hinteren Teil so. Also eher so im Rückläufigen, jetzt gar nicht, dass du draußen vor der Tür stehst, sagst du, hier viermal Brille, hier viermal Hörakustik, sondern eher nachgelagert. Das werden wir sicherlich aber auch noch ein bisschen, also es wird größer werden, es wächst gerade sehr stark, ist ein super spannendes Business, passt extrem gut zu dem, was wir in der Brille tun. Da haben wir aber überschaubar diese Marketing-Ansprachen jetzt irgendwie genutzt, also ne, die alle angeschrieben haben, komm doch vorbei und wir haben auch Hörakustik. Wir haben aber diesen Schatz, da bin ich zu 100% bei dir. Ne? Also wir haben ihn deshalb interessanterweise gar nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Kundendaten sammeln, um Marketing damit zu machen, sondern es hat einen anderen Hintergrund. Wir machen nämlich eine Sache, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die hat zu tun mit dieser Kundenfokussierung. Das musst du auch irgendwie messen. Also brauchst ja auch ein System, wenn du sowas machen willst, um zu wissen, ob du wirklich gut bist. Und das ist halt eine ganz klassische Kundenzufriedenheitsbefragung, also wirklich klassisch, inzwischen auch digital. Wir haben es vorher wirklich per Brief gemacht. Großteil der Kunden bekommt halt nach Kauf, 6 Wochen nach Kauf, einen doppelseitigen Fragebogen per Brief. In dem Brief steht erstmal drin, hey, waren Sie zufrieden? Wenn Sie nicht zufrieden haben, gibt ganz viele Leistungen, die Sie zurückgreifen können. Aber es wird eben dann auch gefragt, wie zufrieden er war. Und wir haben eine unglaublich hohe Rücklaufquote aus dieser Befragung. Inzwischen, wie gesagt, auch digital, weil wir auch gesagt haben, hey, warum sollen wir das halt nur per Brief machen? Es gibt viele Kunden, die wollen das gerne auch per E-Mail haben, weil sie das ist auch viel einfacher, ist auch nachhaltiger und so weiter. Und diese Kundenzufriedenheitsbefragung, die nutzen wir aktiv für die Steuerung. Das heißt, wir intensivieren zum Beispiel unsere Führungskräfte auch nach dieser Kundenzufriedenheit. Und zwar zu 50%. Das heißt, die Tantiemen, die bekommen, sind zu 50% aus der Kundenzufriedenheit resultieren die. Das heißt, du hast gar kein großes Interesse daran, nur jetzt irgendwie mehr Umsatz zu machen und mehr gewinnen, sondern ganz im Gegenteil. Zuallererst guckst du, ob dir deine Kundenzufriedenheit stimmt. Also ist der Kunde zufrieden, wird Absatz, Umsatz und Gewinn auch funktionieren. Das ist eine relativ einfache Formel. Die musst du nur durchziehen. Das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis an der Stelle auch. Und darüber hast du dann auch automatisch eine ganze Menge Kundendaten. Und ehrlicherweise, wir haben 27 Millionen aktive Kunden, ist das ein Riesenschatz, auf dem wir auch noch sitzen. Wir haben ihn in der Vergangenheit nur sehr mäßig auch benutzt. Wir werden ihn jetzt in der Zukunft eher stärker aus dieser Omnichannel-Perspektive nutzen. Weil das ist eigentlich das Spannende. Ne? Wenn ich plötzlich viermal über den Kunden auch weiß, kann ich ihn an allen Touchpoints auch anders beraten. Das ist etwas, was, glaube ich, auch heute von den Kunden erwartet wird. Ne? Das war wahrscheinlich vor Jahren anders, weil du da nur einen isolierten Verkaufskanal hattest und im Zweifelsfall dein Optiker dich kannte, weil du schon dreimal da warst. Ne? Einfach. Heute hast du halt auch viel mehr Wechselbewegung, allein durch die Digitalkanäle, die dazu gekommen sind. Ne? Der fängt ja zu Hause an und guckt sich oft im Online-Shop die Brillen an und geht danach in den Laden und sagt, die habe ich gesehen, die hätte ich ganz gerne. Wenn du das nicht weißt, das kriegst du aus diesen Daten halt aber raus, oder musst du auch rauskriegen, kannst du natürlich auch ganz anders mit dem Kunden arbeiten und ihn ganz anders bedienen. Deswegen ist für uns CRM nochmal ein Stück mehr wertvoller und wichtiger geworden in den letzten Jahren. Und wir werden auch weiter daran arbeiten, das halt weiter auszubauen, als es in der Vergangenheit tatsächlich war. Also da haben wir, hast du ja gesagt, wir haben schon einige Sachen gemacht, aber man kann noch viel, viel mehr machen im Sinne des Kunden.
Ich finde das ein super starkes Beispiel, wie groß dieser CRM-Schatz eigentlich sein kann, wenn er gleichzeitig mit einer hohen Kundenzufriedenheitsorientierung einhergeht, weil dann ist im Grunde das Spektrum im Grunde auf deiner Produktrange, ich will nicht sagen unendlich, auf jeden Fall dramatisch größer als das, was du machen musst, wenn du durch klassische Marketingansprache das immer wieder neu akquirieren musst.
Ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich sind beide, ne? Bei wie vielen Serviceunternehmen hast du genau dieses Gefühl, dass sie dich als Neukunde immer besser behandeln als Bestandskunde? Und also ja. Handyanbieter, Versicherungen. Ich habe noch keinen von denen erlebt, irgendwie, wo ich sage, so, die haben mir jetzt mal irgendwie die Füße geküsst, weil ich ja Bestandskunde bin. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich kriege irgendwie bessere Offers, wenn ich Neukunde bin. Die haben es aber auch in den Datenbanken. Und genau das ist das, wo wir halt sagen, hey, nee, es muss genau andersrum sein. Wir müssen gucken, dass unsere Kunden zufrieden sind. Ob sie jetzt neu reinkommen oder ob sie schon mal da waren, ist eigentlich egal. Nur wir möchten möglichst viel über sie wissen, damit wir ihnen bestmöglichst helfen können. Das ist eigentlich der Clou. Und dann funktioniert alles andere auch ganz automatisch, weil dann kannst du auch Marketing darauf machen. Dann nimmt der Kunde es übrigens nicht als Marketing wahr, sondern stärker auch als Service.
Das ist vermutlich nicht die allerschnellste brachiale Methode, aber das ist vor allen Dingen sicherlich die nachhaltigste Methode, um wirklich auch in den nächsten Evolutionsstufen noch ein gesetzter, guter Player zu sein. Lass uns mal nach vorne gucken. So, du hast vorhin kurz das Thema Vision 2025 angesprochen. Gerade so im digitalen Kontext ist ja auch zum Beispiel das Device-Thema und Brille ja schon, weiß ich, egal ob es jetzt Google Glass ist oder Apple. Also es gibt ja immer wieder diverse Gerüchte, dass im Zusammenhang mit Augmented Reality Sehhilfen oder alle Devices, die ich irgendwie am Körper trage, auch selbst zum digitalen Informationshub werden können. Stellt ihr euch darauf auch schon ein oder ist das so weit in der Zukunft, dass ihr das erstmal nochmal in Ruhe abwarten könnt?
Nee, das, was ich vorhin auch ansprach, schon, ne, Disruption gucken wir uns schon sehr an und das wäre für mich ein technischer Part, ne? Wobei jetzt bei dem, wenn du jetzt sagst, Apple oder Google oder so, da wäre es auch wahrscheinlich noch mit Geschäftsmodell gemixt, weil, keine Ahnung, wenn die halt sagen, sie verkaufen halt diese Devices, warum nicht auch dazu die passenden geschliffenen Gläser oder vielleicht brauchst du irgendwann gar keine geschliffenen Gläser mehr, sondern es ist halt, findet digital irgendwie auch statt, ne? Also passiert halt sehr, sehr viel in dem Markt. Das gucken wir uns schon sehr genau an, auf zweierlei Weise. Oder sogar auf dreierlei Weise. Entweder gucken wir, dass es irgendwas gibt, wo wir uns dran beteiligen können. Ich sag mal ein Beispiel. Wir haben uns vor 4 Jahren an einen französischen Marktführer für virtuelle Brillenanprobe beteiligt. Die heißt ein Fittingbox. Und die hatten schon ganz, ganz viele Kunden in unserer Branche, auch in Deutschland, auch direkte Wettbewerber, wo wir gesagt haben, hey, ist uns aber egal, weil das ist der Marktführer und wir glauben daran, dass wir, wenn wir in der Technologie mit beteiligt sind und das mit vorantreiben können, also mit beeinflussen können auch, und davon partizipieren können, wir schneller vorankommen. Das war wirklich auch ein, ich sag mal so ein Change auch in der Herangehensweise, die extrem gut funktioniert. Also wir haben gemeinsam mit Fittingbox viele Sachen entwickeln können. Zum Beispiel gibt es jetzt ein Feature, wenn du auf der vielmann.de eine Brille, eine Sonnenbrille oder eine normale Brille anprobierst und das erkennt das System automatisch, ob du eine Brille trägst und dann wird die quasi wegradiert. Ja, und das geht inzwischen auf allen Devices, also nicht mehr nur nativ, sondern es geht auch wirklich webbasiert. Das ist echt krass technologisch, ne? Also wir reden hier wirklich über etwas, was super individuell ist. Da musst du erstmal kennen, ist es jetzt eine Brille und so weiter und dann sie auch noch wegzuzaubern und dann die neue aufzusetzen. Und auch das ist beispielsweise entstanden aus einer Idee zwischen diesen beiden Firmen jetzt, nicht aus, wir brauchen jetzt irgendwie hier so ein neues Feature, sondern was treibt denn eigentlich Brillenkunden? Und ich habe zum Beispiel eine hohe Stärke, ich habe -4,5 und -5. Das ist, wenn ich meine Brille abnehme, dann sehe ich die jetzt gar nicht mehr. So, ich abnehme, sehe die schon noch so als Kopf, aber ich kann nicht mehr genau alles im Detail sehen. Das gleiche habe ich ja auch, wenn ich im Laden eine Brille aufprobiere oder virtuell, muss ich ganz, ganz dicht rangehen an die Kamera. Das ist ziemlich blöd. Und genau das wird damit kompensiert. Also für Leute, die halt eine Brille tragen, wird die wegradiert und sie können sie anprobieren. Das sind so Sachen, wo wir glauben, dass wir uns daran beteiligen müssen, um das schneller auch voranzubringen und auch davon zu partizipieren, zu lernen, als es auch zu benutzen, um Vorteile eben für unsere Kunden zu gewinnen. Das zweite Modell ist halt, indem wir auch mit vielen großen Companies gemeinsame Projekte machen. In unserer Branche sind wir da mit einigen auch bei und gucken, dass wir gemeinsam Sachen auch vorantreiben, so R&D-mäßig. Und das dritte ist, dass wir eben doch selber Sachen bauen. Ne? Wir haben ein eigenes Team unter der Firma Ventures, die sich viel mit technologischen Sachen auseinandersetzen. Also alles, was so mit Measure-Technologien zu tun hat, wo es um so Sehtests und solche Sachen geht. Ehrlicherweise, ich finde das super spannend. Ich steige da aber echt mal so nach 10 Minuten aus, weil das ist halt schon krasse Physik, ne? Und wir reden über ganz abgefahrenes Zeug. Inzwischen kriegen wir es auch hin, dass man die Sehwerte in einem ersten Schritt auch schon bestimmen kann. Das ist halt nur noch nicht so convenient, dass man das jetzt irgendwie sagen kann, das kann schon jeder benutzen. Ne? Aber da geht auch, das brauchen wir irgendwann. Ne? Also irgendwann wird das Thema ja auch da sein. Der Kunde sagt, ich will nicht mehr im Laden vorbeigehen, sondern ich will auch online meine Sehwerte bestimmen können in der gleichen Qualität. Und daran arbeiten wir zum Beispiel selber oder eben auch mit Dritten, dass wir da gemeinsam rangehen. All das befähigt uns am Ende des Tages dazu, immer State of the Art zu sein, mitzubekommen, was passiert. Ein anderes Beispiel, du hast gerade dieses Augmented Reality-Thema angesprochen, ne, mit den Glasses. Google hat es ja schon mal versucht vor ein paar Jahren, ist im B2C-Bereich gescheitert. Also die Endkunden haben gesagt, will ich noch nicht. So, das kommt wieder, ne? Da fließen Milliarden rein. Wo es aber schon funktioniert hat, das haben wir alle nicht so mitgekriegt, ich auch nicht, ehrlicherweise, auch erst durch meinen Job hier, im B2B-Bereich ist das schon lange ein Thema. Also in der Logistik, in Werkstattprozessen beispielsweise, ist es so, dass Leute wirklich so Glases aufhaben, ob jetzt von Google oder von anderen Anbietern, und sich dann zum Beispiel helfen lassen. Also, ne, der, wo muss ich picken? Wo muss, also in der Logistik?
Picken, packen,
muss,
ja,
ich,
ja.
Muss ich beim Auto jetzt irgendwie Schraube festdrehen, ja, Motor und so weiter, ne? Das passiert schon massiv. Und da haben wir uns an der Company beteiligt, tatsächlich auch in diesem Segment. Ubimax heißen die. Da haben wir lange geguckt, irgendwie so weltweit, in Israel und in den USA und überall, und geguckt, was gibt's da so für krasse Startups. Und dann war das Ding in Bremen um die Ecke, Marktführer. War gar nicht so weit, hätten wir auch uns eine Stunde ins Auto gesetzt, wäre einfacher gewesen. Und haben uns an denen beteiligt. Und die sind dann sehr, sehr schnell, aber auch am Ende dann verkauft worden. Wir sind inzwischen jetzt aber Partner in diesem Segment. Das heißt, wir sind jetzt der Partner, der die geschliffenen Gläser dafür liefert, also der quasi die optische Beratung macht. Wenn jetzt jemand so eine Brille braucht in seinem Job und braucht eine Sehstärke, dann helfen wir, die passende Sehstärke dort einzuschleifen. Ich glaube, das ist also durchaus auch eine Möglichkeit, in so einem Segment auch mit dabei zu sein und Fuß zu fassen. Ne? Weil es geht nicht um Verdrängung, sondern es geht eher um Serviceorientierung an der Stelle, ne? Weil diese großen Anbieter, die werden auch alle suchen nach Partnern, mit denen sie sowas machen können, weil die haben halt keine Optikexpertise. So, und deswegen sind wir damit dabei. Aber ansonsten, das Thema Brille wird schon noch eine ganze Weile, ne? Also jetzt, ich bin jetzt auch kein Prophet oder weiß es nicht genau, aber selbst wenn Disruption kommen sollte durch solche Smart Glasses, wird es halt auch immer noch eine Menge Leute geben, die Brillen tragen. Es gibt ja auch andere disruptive Technologien wie Lasern und so schon seit Jahrzehnten, ne? Und trotzdem tragen Leute noch Brillen. Deswegen glaube ich auch daran, dass das noch weiter funktionieren wird. Aber es wird sich immer weiter verändern. Also ich glaube auch daran, dass es immer weiter sich differenzieren wird auch, ne?
So. Ja. Super, super spannend. Und ich glaube, ihr seid ja super gut aufgestellt durch eure Kundenfokussierung, aber auch durch diese von der Wertschöpfungsart, diese Vertikalisierung, die ihr konsequent durchsetzt. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Das wird sicherlich weiterhin spannend bleiben bei euch und mit euch. Bevor wir jetzt auseinandergehen, lieber Stefan, meine Abschlussfrage. Sag mir doch mal bitte, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
Ja, also du hast mir das im Vorfeld schon gesagt, ich soll mal über diese Frage nachdenken. Das fand ich ganz cool, weil das hat mich so ein bisschen auch gezwungen, mal intensiver nachzudenken. Ich könnte sofort sagen, dieses Thema Omnichannel ist für mich eine Challenge. Das ist auch wirklich ehrlich gemeint. Das finde ich super spannend, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Deswegen würde ich
schon begonnen,
das Thema nehmen, was mich so ein bisschen treibt, und zwar auch so ein Mix aus zwei Sachen. Ich bin so ein Mensch, der immer versucht zu kombinieren, sich immer irgendwie weiterzuentwickeln und neue Perspektiven einzunehmen. Und ich liebe zum Beispiel Großstädte und ich liebe Fahrradfahren. Und wenn ich irgendwie eine Chance habe, mal irgendwie beruflich in einer Stadt zu sein, Barcelona oder jetzt war ich gerade in Paris, dann gucke ich immer, dass ich mit dem Fahrrad die Stadt entdecke. Das finde ich jedes Mal total faszinierend, aber es ist mal so, am Rande mache ich das irgendwie mal so. Denn morgens irgendwie um 6 mal eine Stunde Fahrrad fahren, hast einen ganz anderen Blick plötzlich auf den Eiffelturm oder den Arc de Triomphe oder so, wenn du da alleine lang radelst, ist kein Mensch da, das ist ganz toll. Das möchte ich gerne mal systematisch machen. Und so habe ich mir vorgenommen, irgendwie mal so ein paar Wochen oder auch vielleicht 2-3 Monate am Stück durch Europa zu reisen mit dem Fahrrad und jetzt gar nicht irgendwie Strecke machen, sondern eher große Städte entdecken. Also wirklich die größten Städte in Europa mit dem Fahrrad zu bereisen und aus der Bike-Perspektive zu entdecken. Das ist so eine Challenge, die ich mir vorgenommen habe. Und ja, mal gucken, weil ich sage mal so, ist ein gutes Vorhaben für 2023.
Richtig gute Idee. Das gefällt mir total. Ich glaube, da wirst du noch.
Ja, du kannst mitkommen.
Ja, mach ich gerne. Ich weiß nicht, wie viele Städte ich schaffe. Ich habe das mit dem Laufen eine Zeit lang so gemacht. Also nicht absichtlich, aber dass ich auch, wenn ich in der Stadt nur kurz war, dass ich mir einfach mal die Turnschuhe genommen habe und einfach mal 10 Kilometer durch so eine Stadt gelaufen bin. Ich habe ein paar Bilder von dir gesehen, jetzt aus dem Sommer. Das ist eigentlich eine super Idee. Finde ich gut. Ja, machen wir gerne. Sehr schön. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Insights und ich wünsche dir, euch als Unternehmen weiterhin viel Erfolg. Bleib weiterhin am Ball und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Super, danke. Ich freue mich schon auf die Einladung. Bis dann, Erik. Ciao, ciao.
Danke, Stefan. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.